Damen und Herren, hier ist der Pass auf The Brenner, der Brenner Pass Spezial Game of Thrones Podcast. Letzte Ausgabe für die nächsten 2 Jahre, kann man sagen. Mein Name ist der Bayou Ware, Bernhard Daniel Meyer, und an meiner Seite sitzt der Mann ohne Pflichtspieltore, will ich gar nicht sagen. Was kann man jetzt sagen, so Game of Thrones mäßig?
Ohne dass er es hier gelesen hat. Oh je.
Der Mann ohne Pflichtlektüre.
Der Mann ohne Pflichtlektüre, ja, es lag mir auf der Zunge. Der Mann ohne Pflichtlektüre. Ja.
Rüdiger Rudolf!
Aber soll ich dir was Tolles sagen?
Bitte?
Ich habe mir das erste Taschenbuch jetzt auf Rebuy für 1,89 Euro gekauft.
Von Game of Thrones?
Ja.
Ah.
Also, ich sag mal, jetzt habe ich ja 2 Jahre Zeit.
Mhm.
Also.
Du, ich finde das keine schlechte Idee, weil man nämlich gerade nach der Staffel 7, wo man irgendwie so ein bisschen. Also erstmal so das Gefühl für die Tiefe und Reichhaltigkeit der Welt so ein bisschen verloren hat, leider.
Ja.
Sich das zurückzuholen über die Bücher.
Ja, das ist doch schön.
Mhm. Und auch ein bisschen wieder Kontakt zum Autor zu knüpfen, ne?
Ja.
Zum eigentlichen Autor. Wir reviewen Game of Thrones Staffel 7, Episode 7, ne?
In der Tat.
The Dragon and the Wolf.
Yes.
Ich habe übrigens was sehr Lustiges gesehen, wo der Wrestler Dean Ambrose spricht mit der Interviewerin Renee Young, die gleichzeitig seine Freundin ist. Mm. Und die lacht sich kaputt darüber, dass er nicht Wolf sagen kann.
Ja, was sagt
er? Sag doch mal Wolf. Und er sagt so, it's Wolf.
Wolf.
Und sie so, und sie so, sag's nochmal. Und er so, there's nothing wrong with Wolf. There's a clear L in there. Ich finde es sehr schön, so Leute, die sich mögen und lange kennen, ne? Sich so übereinander amüsieren.
Sehr gut.
So, that's Brennerpass in a nutshell for you.
So wie wir.
Okay, Rüdiger Rudolf, möchtest du vielleicht einen Downbreak der aktuellen Game of Thrones Folge für uns vollziehen?
Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Pass of the Brenner, ja, 7-7 haben wir schon gesagt. Oh mein Gott, Schatz, ich glaube, wir müssen den Esstisch ausziehen, sie sind alle gekommen. Es treffen sich in King's Landing, genauer gesagt in einer Art ehemaligen Legebatterie für Targaryen-Drachen. Cersei, Jaime Lannister, Gregor Clegane, Qyburn, Euron, Jon Snow, Tyrion, Daenerys, Ser Varys, Ser Davos, Theon, Jorah, Missandei, Sandor Clegane, Brienne, Bronn und Podrick, 2 Drachen, die Dothrakis and the Unsullied. Und unter den vielen Lannister-Soldaten befindet sich wahrscheinlich auch immer noch Ed Sheeran, der denkt, er werfe einem verdammt großen Open Air. Unsere Guten haben das Meeting wirklich voll gut.
Ed Sheeran live at King's Landing.
Yes.
Doppel Live-Album.
Ja, das wird auf Spotify.
Das wird episch.
Das wird episch, ich glaube auch. Unsere Guten haben das Meeting voll gut vorbereitet. Ihre total geile PowerPoint-Präsentation über White Walkers, Aufzucht, Pflege und Vernichtung, schlägt voll ein. Der Pitch kommt durch, selbst Euron Greyjoy macht sich in die Hosen und man meint fast, Cersei findet zur Vernunft, als sie frei nach Kaiser Wilhelm II. Verkündet, ich kenne keine Häuser mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Man einigt sich auf Atmen als kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann kann der Kreuzzug gegen die blauäugigen, verwesenen Bofrost-Vertreter ja heimlich starten. Wäre Jon Snow nicht so eine verdammt ehrliche Haut. Er kann Cersei keine Neutralität versprechen, er hält zu seiner Dany. Das finden alle irgendwie süß, aber auch ein bisschen unnötig. Tyrion zieht bei einer Privataudienz bei Cersei den Karren aus dem Dreck, aber denkst du, Cersei hat andere Pläne und wir wenden uns mit Jaime Lannister beschämt ab. Immerhin pumpt der ehrliche Jon mit seiner Aussage, du bist ein Greyjoy und ein Stark, Freund Theon, so viel Selbstbewusstsein ein, dass dieser kurz zum Conor McGregor mutiert und sich durch seine imposante Männlichkeit bzw. deren Abwesenheit der Gefolgschaft einer recht überschaubaren Horde Ironborns versichert, um mit diesen dann seine Schwester zu finden und zu befreien. Ob das klappt? Naja. Die einzigen.
Ob das interessiert?
Ist nochmal eine ganz andere Frage. Die einzigen beiden anderen hochdotierten Game of Thrones Darsteller, die wir noch nicht gesehen haben in dieser Folge, sind noch in Winterfell und setzen dem Trauerspiel der Dialekte von Littlefinger endlich ein Ende. Endlich? Was rede ich denn da? Da ist ein Mensch gestorben. Schlimm, was Game of Thrones aus einem macht. Look what you made me do. Ach ja, Sam und Bran. Look
what you made me do. Jetzt habe ich es auch verinnerlicht.
Jetzt hast du auch verinnerlicht. Gut. Ach ja, Sam und Bran treffen sich im Kaminzimmer und verstehen sich wieder auf Anhieb blendend und setzen dann den Tweet in die Welt. Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark sind jetzt ganz offiziell die Eltern von Jon Snow.
Yeah, on social media.
Ja, der
it's out there.
Der kriegt das leider nicht mit, der hat sein Handy gerade wieder auf lautlos, denn wenn ich nicht alles durcheinander bringe, lieber Kollege, liegt der gerade auf seiner Tante.
Yes, you got it.
Und es ist nicht nur das Schiff, das schaukelt. Ach ja, und die Mauer fällt.
Die Mauer fällt. Ja, obwohl niemand die Absicht hatte,
überhaupt eine zu errichten. Typen mit komischen Frisuren kommen auf die andere Seite. Ja. Da war doch was. Nee, genau. Ja, das ist es in a nutshell.
Herrlich. Bofrost-Vertreter hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Hm. Habt ihr früher
Bofrost natürlich in Bayern? Weißt du, was geil ist? Das Bofrost, ich meine, es ist echt Tiefkühl-Food, der, ich sag jetzt mal der mediokeren Qualitätsstufe.
Ja.
Aber es war so eine Novität damals, dass wir so, geil, der Bofrost kommt. Ey, was nehmen wir? Kroketten, Pommes, ne?
Kroketten?
Scheiß auf das frisch gemachte Osubuko von meiner Mutter. Kroketten-Time!
Ja. Soll ich dir unsere Favorites sagen?
Ja, bitte.
Meine Mutter und vor allen Dingen auch mein Vater waren einhelligen Meinung, dass die Bofrost-Kartoffelsuppe sehr gut ist. Mein persönliches Favorite war ein Eis. Und zwar...
Scheiße, läuft scheiße. Entschuldigung, falscher Dings.
Mhm. Ja. Ich fand es ganz passend. und es gab ein Eis in Form von Schaumküssen. Das waren die sogenannten Bo-Bömmchen.
Oh, die kenne ich auch noch. Bo-Bömmchen. Da hieß ja alles mit Bo, ja. Ne? Die Eigenprodukte.
Bo-Derek.
Doch, finde ich gut.
Schade, das wird jetzt nichts mit. Kennst du irgendeinen Bo in Game of Thrones? Nee, schade. Sonst hätten wir die Kurve wieder gekriegt. Na gut, also die Mauer fällt.
Du, da stehen wir längst drüber über Kurven kriegen.
Ja, Kurven kriegen. Ja.
Hm. Kurven kriegen. Oi, another one.
Another one.
Ja, Bo Derek. Die 10, die Traumfrau hieß ihr bekanntester Film, oder?
Den habe ich nie gesehen.
Nein? Mhm. Ich auch nicht.
Ich hole gerade sehr viele Filme nach übrigens. Ich schlage noch eine.
Alle Emanuel Garten der Lust Filme.
Nee, die habe ich gesehen. ich guck alle der rosa-rote Panther-Filme.
Wunderbar.
Ich habe gestern den zweiten gesehen, Der Schuss im Dunkeln.
Shot in the Dark ist so ein unglaublich guter Film.
Ich fand den noch stärker als den ersten. Ich fand den großartig.
Der ist so wunderbar.
Ja.
Der ist so wunderbar. Ich gucke den auch manchmal Ausschnitte mit meinem Sohn an. Ja, wir lachen uns scheckig.
Emily und ich haben uns schlapp gelacht.
Ja. So wunderbare Filme. Wirklich.
Ja. Na gut, aber kommen wir noch zur wunderbaren Serie.
Ja, ich ratter mal kurz durch und dann ziehen wir natürlich unser gefürchtetes Resümee.
Ja.
Am Anfang wird wieder so viel zwischen Jamie und Bronn, so über Cox, ne, es geht doch nur um Cox und wäre die Welt ohne Schwänze, etc.
Im Anblick der Unsullied. Aber jetzt musst du mich nochmal aufklären. Ja. Haben die wirklich keine Schwänze? Oder sind sie richtig kastriert? Also, weil ich frage das natürlich in Hinblick auf die Liebesszene zwischen Grey Worm und Miss Sunday. Also.
Ja, da ist nichts.
Da ist nichts, aber irgendwie sah es doch so aus, als hätte er, ich bin jetzt ein bisschen sehr explizit, es sah wirklich aus wie wenn ein Mann, es sah nach Penetration aus.
Ja, aber nee, der hat sie doch geleckt dann am Ende.
Ja, aber trotzdem hat er sich doch erstmal so auf sie draufgelegt.
Ja, aber um dann nach unten zu gleiten.
Ach so.
Ja, du, aber man würde natürlich, also ich weiß nicht, ob da noch so restgefühlssensitive Flächen sind, weiß man nicht. Ich stelle mir das eher so vor wie diese Ken-Figuren von Barbie früher, ne?
Ja, ja,
so stelle ich mir das vor.
Ja.
Das hat tatsächlich Game of Thrones.
Ich weiß nicht, ob es ein Vergleich mit der Grey Worm gefallen würde, aber ja.
Ach ja, warum?
Warum nicht?
Ich weiß nicht, das hat uns Game of Thrones in aller Explizität, was sie ja gerne machen, noch vorenthalten, ne?
Ja, wie er aussieht.
The Inner Workings of the Eunuch.
Ja.
Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir das für letzte Staffel noch bekommen würden. So.
Ja.
Varys Close-Up.
Ja.
Dann, der Bronn durfte so viele Schwanzwitze reißen, dass ich dachte, das war's jetzt. Das war sein Last Hooray.
Mhm.
Und da geht er drauf. Aber irgendwie, der ist unbreakable irgendwie. Den lernen wir nicht los, ne?
Ja, ich hab nichts dagegen.
Ja, hab ich. Mir ist so als Comic-Device ist er mir langsam so ein bisschen zu transparent. Aber so geht's mir ja mit vielen Sachen in Game of Thrones, dass ich quasi nicht mehr die Welt sehe von George R. Martin oder die Geschichte, sondern ich sehe jetzt plötzlich. Ich sehe jetzt plötzlich die Macher hinter dem Ding. Es ist transparent geworden, die Welt. Ich sehe jetzt immer, was denken sich gerade Benioff und Weiss? Wo wollen sie hin mit den Charakteren? Hier brauchen sie ein bisschen Comic Relief. Hier brauchen sie, Figur A muss nach vor. Ich sehe plötzlich die Macher. Ich sehe die Machart.
Und das weißt du, was mir dazu einfällt? There's a little game I play. Immer wenn ich mir eine Folge angucke, stelle ich mir das das Schlimmste vor, was ich stelle mir, ich was man sich denken kann in einer Figur. Und ich denke, die Autoren sitzen manchmal da und es fällt ihnen nichts ein.
Ja. Weil sie halt einfach, glaube ich, auch nichts mehr haben von George R. Martin.
Wahrscheinlich.
Ja? Ich glaube, so einfach ist es.
Also du findest die Funktion der Figuren ist manchmal zu deutlich.
Ja,
genau. Sie lassen, oder der Regisseur, mit dem ich mal gearbeitet habe, hat gesagt, Rüdiger, du darfst mich nicht verraten beim Spielen. Also die Schauspieler, du darfst den Regisseur nicht verraten.
Nur im Unterschied ist hier, dass die Schauspieler das nicht machen. Die Schauspieler sind ganz, ganz stone-faced, machen die ihr Ding. Die sind ganz, ganz integer in ihren Rollen. Es ist der Plot verrät.
Genau.
Verrät
und deshalb funktionieren auch immer noch so Szenen so gut wie, wir hatten jetzt zum dritten Mal in dieser Staffel Szenen, wo Figuren nebeneinander hergehen, weil sie irgendwo hin müssen. Also sie gehen was Beyond the Wall oder sowas. Oder jetzt halt in dieser Folge, man geht da in diesen Dragon Pit gemeinsam nebeneinander her. Die Lannister-Crew und unsere Danny und ihre Leute. Beziehungsweise Danny ist ja gar nicht dabei, aber die anderen, du weißt, was ich meine. Und naja, und plötzlich laufen dann, was ich weiß, The Hound wieder neben Brienne her. Und weil die Figuren so wahnsinnig gut sind, weil die Schauspieler das immer noch so gut machen, sind das, finde ich, die heimlichen Starstunden dieser Staffel, sind dieses nebeneinander hergehen und sich unterhalten.
Hm. Ja, das ist was Game of Thrones wirklich ausmacht, was man jetzt, glaube ich, auch bei der Staffel erst so schätzen lernt, ist so powerful, Tyrion hat es mal genannt, powerful people meeting in rooms oder so.
Ja.
And talking. Das glaube ich, wenn das fehlt, wenn es nur die Action ist und der Plot vorangetrieben wird, dann fehlt die Dichte der Welt auch irgendwie.
Ja.
Allerdings muss man sagen, dass ich in der Folge hat es jetzt stattgefunden, das Gespräch zwischen Tyrion und Jaime und ein wichtiges Gespräch zwischen Tyrion und Cersei, alles überfällige Gespräche, aber letztlich waren so die Machinationen, also die Fäden, die die Macher gezogen haben, damit die am Ende in dieser Folge wirklich in allen King's Landing sind und miteinander sprechen, die waren so deutlich sichtbar, wenn man zum Beispiel Sachen fliegen lässt im Fernsehen, dann macht man die später in der Post-Production, dann zieht man die an schmalen Fäden oder an unsichtbaren Fäden oder auch an Angelschnüren hoch.
Mhm.
Und macht es dann später in der Post-Production Frame by Frame raus.
Mhm.
So funktioniert es mit manchen fliegenden Objekten, wenn sie nicht gerade irgendwie Drachen sind.
Ja.
Das ist dann CGI. Und so, und diese Fäden hat man zu deutlich gesehen, finde ich, in der gesamten Staffel. Das ist ein großes Problem von dieser Staffel gewesen irgendwie. Und deshalb bedeuten dann diese Gespräche zwischen Cersei und Tyrion, das ist ja ein Gespräch, auf das man sich gefreut hat, seit Monaten, seit Jahren, bedeutet dann plötzlich nicht mehr so viel, weil der Weg dahin so holprig und so umständlich war.
Ja.
Und so transparent auch.
Und dann so banal auch daherkommt. Wie übrigens auch, finde ich, so ein bisschen das Treffen von Bran und Sam. Zack, sitzen sie im Kaminzimmer und zack, kommen sie...
Ja, die sind ja einfach nur noch, also die sind ja beide degradiert worden zu reinen Stichwortgebern für diese Rhaegar and Lyanna ergibt Jon Snow, beziehungsweise jetzt neuerdings Aegon Junior Geschichte. Die sind halt zu Stichwortgebern degradiert worden, was natürlich schon...
Und sie sagen auch dann nur das, was wir alle schon irgendwie uns jetzt zusammengereimt haben.
Ja gut, vielleicht gibt es uninformiertere Zuschauer, denen man das näher erklären muss. Also ich finde es schon immer wichtig, dass das mit so einer gewissen Exposition passierte. Aber trotzdem hat es mir nicht gefallen, wie das kam reingeschneit, diese Szene. Ja. Das war fast wie eine Werbepause.
Das hat mich so ein bisschen erinnert an, hast du früher geguckt, Ein Herz für Tiere?
Nein.
Doch.
Wo diese Tiere verschenkt wurden.
Nee, Ein Herz für Tiere war so eine Tierarztserie.
Also nee.
So eine 17:50 Uhr Vorabendserie. Und am Schluss kam immer die Haushälterin raus. Kurz, also das war immer zweigeteilt. 17:50 Uhr bis 18:12 Uhr. Dann kam eine kurze Pause und ging das weiter. Das war mit Cole Sievers genauso.
Ja.
Das wirst du geguckt haben,
mein Lieber.
Und dann kam immer die Haushälterin raus und sagte, hier geht's ja wieder durcheinander. Glauben Sie, dass Doktor sowieso es schaffen wird, den kleinen Hund sowieso zu heilen? Und was da passiert, ist ja auch nicht.
Toller,
du es nicht gesehen hast, aber...
Aber toller Vergleich,
ja, gefällt
mir sehr gut. Ja, so kam es mir auch vor, allerdings man musste das hat. Das Ding ist...
Wird Doktor sowieso den dreieugigen Raben haben können? Das wäre jetzt noch...
Also ich habe zwei Anmerkungen. Ja, erstens mal Bran, also diese ganze Leidensweg von Bran und dass er wusstest du eigentlich, dass Bran der Three-Eyed Raven ist?
Das hat mich getroffen wie das...
Ja, frag ihn einfach
das
mal.
Das hat man nicht kommen sehen, ja.
Der Leidensweg, seine Bedeutung, die gewichtigen Rückblenden, also alles, was zu sehen war in den vergangenen Staffeln, alles diese ganze Schwere, diese Gravitas, die um seine Figur hin angedeutet wurde, das müsste sich jetzt schon sehr explizit ausbezahlen in der letzten Staffel, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Problem ist, es wurde mit vielen Figuren so gemacht. Viele Figuren wurden so hingearbeitet auf so ein grande Finale. Und ich glaube, ich meine, selbst wenn jetzt jede von den letzten 6 Folgen 2 Stunden lang ist, ich weiß nicht mehr, ob man jetzt noch allen Charakteren gerecht werden kann, ob es nicht schon zu spät ist. Ich finde, man hätte auch in dieser Staffel 7 eigentlich schon echt gründlich aufräumen müssen.
Ja.
Man hätte sich irgendwie von Jamie Fletcher verabschieden sollen, vielleicht im Idealfall schon von Cersei.
Ja.
Ich meine, ich habe ja gedacht, man macht es. Die Lannisters beißen ins Gras.
Ja.
Und in der letzten Staffel fängt man mal so an, dem Night King eine Backstory zu geben. Wer war der früher? Wie sah der aus? Was hat er gemacht? Um einfach diesen, weil es ist halt einfach so ein Trick-Zombie, dem halt einfach eine Geschichte und ein Profil zu geben irgendwie. Jetzt hat man sich das aber für die letzte Staffel aufgespart, aber hat noch die Lannisters auf dem Board, hat noch, führt noch die Golden Company ein, lässt Euron wahrscheinlich richtig Rabatz machen.
Ja.
Man hat alle fucking Hände voll zu tun und dann muss man so Figuren wie Jon Snow, Danny, Arya, Sansa und Bran vor allem, ich sag immer, Bran ist so eine wichtige Figur, einfach allen nochmal gerecht werden. Das wird ganz schön hektisch werden und ich glaube auch nicht, dass es so gut funktionieren wird dann.
Ja, mal gucken. Übrigens, interessanterweise, wo du es gerade sagst, wir haben ja wirklich bei diesem Treffen in King's Landing, diesem Bracken Pit, wir haben sie ja alle beieinander.
Mhm.
Wirklich alle Großen sitzen da. Und ich habe gehört beim Drehen, man hat 2 Drehtage nur darauf verwendet, Close-Ups zu drehen mit Reaktionen, mit Blicken aufeinander.
Mhm.
Und interessanterweise, das habe ich zum ersten Mal bei Game of Thrones immer mal gedacht, es gibt den Moment, wo Dany kommt ja, weil ihr Flieger Verspätung hat,
ja,
einen Moment später, für sich auch sehr nett entschuldigt und setzt sich dann hin. Und dann gibt es natürlich, dann sieht Cersei natürlich, sieht zum ersten Mal ihre große Widersacherin. Und da gibt's einen kurz, also dann gibt's einen Close-Up auf Cersei, wo sie guckt, und das war mir zu schnell rausgeschnitten. Das hätte ich hätte das noch ein paar Sekunden länger vertragen. Ich war wirklich so, och, so, ich hätte wirklich gerne diese Reaktion noch länger gehabt.
Auch da fand ich, das haben wir uns nicht erarbeitet, dass sich plötzlich alle treffen. Das ist, da gab's irgendwo ein Whiteboard, da haben die geschrieben, was machen wir in Staffel 7?
Nein. Nee, stimmt, ja.
So stelle ich mir es vor.
Ja.
Was machen wir in Staffel 7? Okay, die müssen sich jetzt alle mal treffen, damit wir, die müssen mal gucken, also wir müssen die alle irgendwie zusammenbringen. Alle unsere Mainplayers und dann müssen wir schauen, wie die aufeinander reagieren,
nee, das,
was sie für einen Plan haben.
Mir war das sowieso nicht so klar, dass die wirklich in Full Force nach King's Landing reisen. Dass also die Unsullied vor der Tür stehen und bevor sie dann also da reingehen.
Ja, auch das finde ich irgendwie, also auch das erschien mir alles nicht so wahnsinnig plausibel und clever.
Ja.
Aber ich meine, apropos, jetzt ist es wirklich, was, weißt du, was passiert ist, dass ich mich jetzt plötzlich nicht mehr über die Logik oder die Stringenz der Pläne aufrege, weil der White Walker, let's get a White Walker and show him to Cersei Plan, so eine Scheiße war, dass alles andere, also das hat eigentlich sowieso jegliche, wie soll man sagen, jegliche innere Logik so zertrümmert, dass ich gar nicht mehr danach frage.
Okay.
Ich meine, weißt du, letztlich, was ist passiert? Die ganze Staffel kulminiert daraufhin, dass ein Eisdrache die Mauer zum Einstürzen bringt.
Mhm.
Was natürlich großartig ist und es ist überhaupt fantastisch, dass Game of Thrones überhaupt so so Knöpfe drücken kann irgendwie. So, wenn gar nichts mehr hilft, dann kann ich einen Eisdrachen holen, der die Mauer zum Schmelzen bringt. Ne? Und das kann nur Game of Thrones und das ist auch toll und deshalb, glaube ich, lieben wir das auch. Aber dass dieser Gewaltakt, der quasi das Schicksal der gesamten, vom gesamten Westeros mitbestimmt. Nur deshalb passiert es, weil Tyrion diesen idiotischen Plan hatte, einen White Walker zu holen. Das macht diesen Plan so unvergessen. Das heißt, wir werden nie wieder vergessen können, dass dieser schreckliche Handlungsstrang überhaupt stattgefunden hat.
Man fragt sich übrigens so ein bisschen, was hätte der Night King und seine Jungs eigentlich gemacht?
Plan B, ne?
Was wäre der Plan B gewesen? Wenn, okay, jetzt haben wir keinen Drachen, holt die Dosenöffner raus. Wie kommen wir durch die Wall?
Klettern. Ja, es gibt ja geheime Eingänge.
Der Eisbär ist auch kaputt.
Ja. Ich meine, letztlich, die Mauer ist ja angeblich verwunschen, ne, dass die Toten nicht durch können, also mit einem magischen Siegel belegt. Da hätte man gucken müssen, ob das wirklich so stimmt.
Ich hätte schon auch gedacht, dass die Mauer sich noch so ein bisschen wehrt. So ist sie jetzt einfach nur geschmolzen.
Ja. Demokratie halt, ne?
Ja.
Power of Democracy. Ich glaube halt ehrlich auch, dass George Martin da einfach cleverere Lösungen eingefallen wären.
Das ist völlig klar.
Okay, dann laufen die so nach King's Landing und dann habe ich mich gefragt, haben sie von der Citadel mal, haben sie von der, vom High Septon mal gehört? Also haben sie nicht Angst, dass Cersei sich jetzt gleich alle in die Luft sprengt, während sie da irgendwie dahin gehen?
Der Gedanke an Wildfire kam ja auch mal kurz.
Ja. Wieso tragen eigentlich alle nur noch schwarz? Habe ich mich gefragt.
Es tragen alle noch schwarz, ne? Auch Danny war schwarz angezogen, ne?
Ich habe eine interessante Theorie gehört. Es ist ja so, es gibt diese Prophezeiung, die im Buch explizit ist und im Film nur angerissen, dass Cersei durch eins ihrer Kinder sterben wird, durch ihren jüngeren Bruder sterben wird.
Ja.
Und so, da hat man quasi, die Fährte würde ja zu Tyrion deuten, aber man denkt jetzt natürlich, dass es Jaime ist.
Ja.
Gerade nachdem der verabschiedet wurde, so unzeremoniell und sanktiös. Und jetzt habe ich mir sagen lassen, dass man jetzt in letzter Zeit immer viel auf Cerseys Hals guckt, weil die so hochgeschlossen, weil die so einen Kragen so ein,
ja, ja.
Und das ist quasi so als Hinweis ist. Und es gab ja auch schon mal, ich glaube in der Folge 1 oder 2, stand Jaime auf dem Neck von Westeros und Cersei auf dem Kopf oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Also so, es gibt den Hals von, es gibt auf der Karte so eine Region,
ja,
der
genau.
the Neck of Westeros. Also das, die Zeichen deuten darauf hin.
Ich glaube, deshalb ist sehr schmal, ne, an der Stelle.
Ja, deshalb hat man Jaime auch überleben lassen, damit er dann letztlich Cersei den Garaus machen kann. Es ist wahnsinnig naheliegend. Ich würde es gerne sehen. Es ist mittlerweile fast zu naheliegend, auch in allen Foren besprochen und so, aber ich glaube, darauf wird es rauslaufen.
Mhm.
Und letztlich...
Glaubst du, dass sie das Kind noch zur Welt bringen wird?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Tragik drin. Mhm. Ich glaube, Game of Thrones muss es wirklich auch schaffen, dass wir mit Cersei noch Mitleid haben am Ende.
Ja, das
erwarte ich fast davon.
Könnte ihm gelingen.
Und weißt du was? Ich hätte es eigentlich am besten gefunden, wenn der Mountain einfach...
Wenn das getan hätte.
Ja. Mhm. Das wäre so ein alter Game of Thrones Oldschool-Move gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt sind sie so weit gegangen, dass sie halt eben allen wichtigen Charakteren einfach auch nochmal so ein gebührendes Send-off geben wollen und halt eben nicht so schnell.
Übrigens ganz kurz, Jaime Lannister. Wir haben immer gedacht, mein Gott, so ein Typ wie Jaime Lannister, der geht bestimmt auch auf die 50 zu. Er ist ja wirklich ein super Typ. So. Und er spielt auch wirklich gut. Er ist
fantastisch.
So, ja. Und
einer meiner Lieblingsdarsteller mittlerweile.
Finde ich auch. Und ich habe gedacht, warum hat man den noch nie vorher gesehen? Und jetzt weiß ich, ich habe ihn schon mal vorgesehen. Weißt du es?
Nein.
Kennst du noch den Originalversion? Es wurde, glaube ich, damals, gibt nochmal ein Hollywood-Remake von dem Film mit Ewan McGregor, glaube ich. Kennst du noch das original dänische Nightwatch?
Mhm.
Ja, das ist er.
Wirklich?
Das ist er.
Ah, fantastisch. Nicolas Coster-Waldau.
Ja.
Das Original von Nightwatch war fantastisch.
War super.
War im Kino.
Ja. Erinnerst du dich übrigens noch, dass er da irgendwann Sex hat mit seiner Freundin und Ewigkeiten dachte, warum macht die arme Regie das mit ihm? Er ist nur 2 Jahre älter als ich. Er hatte Mitleid mit ihm, mit dem jungen Kollegen, dass er auch da so lange nackt rumliegen muss.
Ja, ja.
Naja.
Nee, ich erinnere mich nicht mehr. Aber ein guter Exkurs, auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weiß nicht, ob Cersei wirklich so überrascht, also Cersei wirklich, man hätte sich eigentlich denken können, dass so ein Zombie Cersei gar nicht so erschrecken kann. Ich meine, ihr bester Kumpel ist Zombie, ne?
Das wollte ich noch sagen. So schlimm dieser Handlungsstrang ist, ja, erstens das, zweitens, und der Zombie-Macher interessiert sich auch mächtig
dafür. Ja, der ist so geil, der hat doch diese Hand im Arm.
Ja.
Oh, nice!
Für den tut sich ganze Universum
auf,
ne? Da ist noch mehr drin, ja.
Ja.
Nee, aber was ich sagen will ist, die Szene ist nicht schlecht gelöst. Sie ist sehr gut inszeniert, finde ich.
Ja, ja.
Das rettet viel, was den Handlungsstrang angeht.
Das stimmt. Ich wollte die Szene auch gar nicht niedermachen. Ich hatte auch wirklich, wirklich Spaß.
Nein, der Handlungsstrang an sich, der Ausflug,
ja, also die Expedition. Die Szene machte Spaß.
Ja, aber die Szene an sich war gut.
Ja, das stimmt.
Auch die Art und Weise, wie der Hound das aufmacht und sowas.
Aber das ist super, wie Qyburn da so guckt. Ne?
Ja.
So geil.
Ja, ja.
Alle.
Genau.
Alle. Was geht, ey?
Ja.
Da habe ich mir aber auch gedacht, kurzzeitig habe ich mir gedacht, ist eigentlich schade, also als die dann gesagt haben, okay, wir machen eine Allianz, dachte ich mir, okay, das ist doch eigentlich scheiße, weil letztlich ist es dann einfach nur so ein Walking Dead in Mittelerde, wäre es dann für die letzte Staffel, ne? Das kann es nicht sein. Deshalb ist es schon ganz gut, dass Cersei sich mit Euron nochmal auf so eine Intrige zusammengetan hat.
Mhm.
Übrigens, Euron scheint mir auch wirklich sehr, sehr hineingesetzt in das Ganze irgendwie. Also, ich fand es wirklich gut, dass er eigentlich hat er sich erstmals wirklich legitimiert als glaubwürdiger Charakter, indem er gesagt hat, könnte ich schwimmen? Nee, glaub nicht. Okay, I'm out of here.
Ja, ja.
I'm out of here.
Ja, was hast du da gedacht?
Dachte ich, jetzt ist er ein legitimer Charakter. Jetzt verstehe ich ihn. Jetzt,
ja.
Jetzt ist er nicht nur der Rockstar mit dem skandinavischen Akzent, den man hier reinsetzt, der schwarzes Leder trägt.
Ich finde, er hat so eine Aura von einem Sitzenbleiber, der neu in die Klasse kommt.
Ja, und jetzt hat er so wirklich so, fuck it.
Ja.
So das Conor McGregor, fuck it all.
Ja.
Aber dann war es ja doch nur, dann packt er ja doch nur die Golden Army da in Essos auf sein Schiff und kommt wieder zurück.
Golden Company, ja.
Und ist es das dann überhaupt noch wert, Cersei zu heiraten?
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Nee, da hat er sich dann wieder ein bisschen unglaubwürdiger gemacht. Aber
und weiß er schon, dass sie schwanger ist?
Ja, aber sie ist natürlich, Cerseis alter Trick ist ja dann quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die schon miteinander geschlafen haben, weil sonst Cerseis alter Trick ist ja quasi ihrem Ehemann glauben zu machen, dass er der Vater ist und nicht Jamie. So war es ja bei Robert auch. Ah. Ne? Gut, dann, jetzt haben die sich wirklich den Clegane Bowl auch noch aufgespart für die letzte Staffel.
Ja.
Ja, den hätte man wenigstens, finde ich. Hm. So. Wobei andererseits ist es auch schwierig, ne? Die machen ja viele so Sachen, die so crowd-pleasing sind. Mhm. Und eigentlich denke ich mir, ist doch scheiße, weil die Welt muss für sich funktionieren und nicht, weil die Zuschauer irgendwas besonders gut finden. Aber andererseits ist so der Clegane Bowl, auf den wird ja auch von George R. Martin so literarisch so hingearbeitet. Und ich hätte den gern hinter mich gebracht jetzt. Mhm. Einfach um meine Aufmerksamkeit da nicht so, damit ich nicht so kiebig, ich benutze jetzt ein Wort von dir, ein Adjektiv, damit ich nicht so kiebig in die letzte Staffel gehen muss und so checklistmäßig, was müsste alles passieren jetzt? Ja. Okay, dann habe ich mich gefragt, warum kann Bran eigentlich nicht sehen, dass der Night King den Drachen wieder erweckt hat? Und sagt mal jemand Bescheid.
Ja.
Es ist ja auch so, was Sam kommt, sagt so, sagt Bran so, John heißt Sand mit Nachnamen. Und dann sagt er, genau, Bran sagt, John heißt Sand mit Nachnamen, weil Bastarde und Dorn Sand mit Nachnamen heißen. Und dann sagt Sam, nee, das stimmt nicht. Die haben geheiratet offiziell. Übrigens ohne Quellenangabe, die arme Gilly.
Ja.
Und dann sagt Bran, ah, klar, lass mich mal kurz hier gucken. Und guckt seine Überwachungs-DVD-Sammlung durch und zieht so das Tape raus, ne, mit der Hochzeit, mit der Geheimen von Rhaegar und Lyanna. Und dann habe ich mich gefragt, gut, kann sein, dass du es nicht auf dem Schirm hattest, vielleicht hieltst du es nicht für wichtig, komisch, aber kannst du vielleicht nicht mal, kannst du mal nachschauen, was hier gerade in Eastwatch by the Sea passiert? Ich meine, er will vom Night King nicht entdeckt werden, aber andererseits ist es nicht auch schon wurscht jetzt?
Ja. Also offensichtlich ist es so, dass Bran, er kann alles sehen, aber er braucht immer so einen Hint, wo er gucken muss, ne?
Ja.
Wobei, wenn man ihr sagt, jetzt, guck mal bitte, jetzt Zeit Eastwatch by the Sea, sollte vielleicht funktionieren.
Ja, also wenn die Army of the Dead kommt, ich würde da regelmäßig einschalten,
würde ich sagen.
Bei CNN gucken.
Ja, oder zumindest so einen Ticker unten laufen lassen.
Bei Brandon gucken, wo die gerade sind. So ein Ticker, ja, genau. Ja. So ein Night King Ticker. Ja, und genau, dann kommt es zu der Flashback auf der Sench, Rhaegar und Lyanna, Tie the Knot und dann hören wir auch endlich, was Lyanna sagt zu Ned Stark, wie Jon Snow wirklich heißt und heißt Aegon, merkwürdigerweise, wie Aegon the Conqueror, der legendäre Regent von Westeros.
Ja.
Und dann habe ich jetzt gehört, quasi in einem Podcast, dass es gibt schon, der hatte schon einen Sohn, glaube ich, der Aegon heißt. Aber ich glaube, der war nicht so cool oder nicht so fit. Also das erscheint mir so ein bisschen auch so, warum muss der jetzt Aegon heißen? Mhm. Ja. Und wenn Jon Snow wirklich cool ist, dann weist er das eh eigentlich zurück. Weil es ist ja, hat ja einen Grund, warum er zu Tyrion,
Theon.
Theon sagt, du bist ein Stark und ein Greyjoy und ein Reek. Ja. Nein, er sagt, du bist ein Stark und ein Greyjoy, also du bist beides. Und
das könnte er für sich dann manchmal auch in Anspruch nehmen.
Ja, genau. Sagt, okay, ich glaube, er will dann kein reiner Targaryen sein.
Außerdem möchte er nicht, vielleicht auch nicht so...
Tante Bumsi?
Ja, ja.
Doch, ich glaube, es ist da egal.
Ist egal.
Ich glaube, es sind andere Wertmaßstäbe einfach.
Ja.
Ja. Und dann schlimme Szenen. Ich muss
an Wanda denken.
Wanda?
Bologna.
Ja.
Tante Ceccarelli. Er will mit seiner Cousine, möchte er.
Ja.
Stimmt. Und die Tante hat irgendwas anderes in Bologna gemacht.
Ja. Übrigens, der neue Wanda-Song Columbo ist super. Ich bin ja out on Wanda gewesen, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen in. Also, guter Song. Okay. Schlimme Szene. Warum schaut Tyrion so betroffen, als die Sex haben? Woher kommt das denn jetzt? Der Mann findet Jon gut, der findet Dany gut, die Allianz, die hat er angestrebt zwischen den beiden. Warum sollen die jetzt keine Kinder haben?
Es ist so ein bisschen...
Also bitte nicht...
Warum guckt er so?
Man gibt ihm doch jetzt bitte nicht den Arc, das Story-Arc des Eifersüchtigen...
Das war auch meine Befürchtung. Also eifersüchtig wollen wir ihn jetzt nicht sehen.
Und wir haben ja auch wirklich keine Zeit mehr für so Mätzchen, ne?
Nee.
Dann wären wir jetzt wieder bei Arya und Sansa, dieser ganz merkwürdigen, an den Haaren herbeigezogenen Chemie, die da entwickelt haben, ob sie jetzt echt war oder nicht, oder nur zur Täuschung von Littlefinger. Bitte nicht noch sowas, dafür haben wir keine Zeit. Wir geben jetzt Charakter nicht nochmal ganz neue Ausrichtung in der letzten Staffel.
Wie viele Folgen wird die letzte Staffel haben, weiß man das schon?
Sechs. Ja. Wie fandst du eigentlich Littlefingers Abschied?
Ich fand es nicht so schlecht. Also ich fand, Diesen herbeigezogenen Streit zwischen Arya und Sansa, dass die beiden sich dann doch letztendlich zusammenraufen, hat mir dann doch besser gefallen.
Ja, aber ich fand die Szene sehr gut.
Ich fand die Szene auch gut, ja.
Also als er verzweifelt wurde.
Ja, das stimmt. Dass er dann sogar den wie heißt denn der hier aus dem den Lord, wie heißt denn der? Der ältere Herr, der sagte hier, bitte eskortieren Sie mich sicher zurück, den aus dem Eerie, genau.
Ja, vergessen wie er heißt. Genau. Die Verzweiflung, die gespielt wurde, die Szene, wie sie ablief, ich fand die gut, fand die sehr gut, sehr amüsant, aber hat auch ein bisschen an Wirkung und einfach auch Spaß verloren, dadurch, dass es so gestelzt, man sich da darauf hinbewegt hat.
Ich fand es interessant es hat mich fast ein bisschen, also es hat mich irritiert bis gestört, dass Bran sozusagen da als Beisitzer sitzt und dass er da auch so als Richter da sitzt.
Nein, ich glaube, Bran hat die beiden auch darauf hingewiesen, dass Littlefinger irgendwie ein Bösewicht ist, aber das hätte man halt auch, also stimmt. Ohne den wäre das gar nicht in Gang gekommen, aber das hätte man auch sagen können, thematisieren irgendwie.
Ja. Gut. Aber so jemanden so mit torpedieren, so gegen ihn mit seinen eigenen Zitaten, das ist natürlich geil.
Ja, das ist
das wünscht man sich eigentlich so bei Trump ab und zu.
Ja.
Naja.
Ja, kurz bevor ihm jemand. Ich sag jetzt nicht.
Nee.
Trotzdem, ne? Staffel 7, die schwächste Staffel bisher.
Ja.
George R. Martins Welt ist jetzt wirklich ein bisschen, hat Platz gemacht an der Welt einer TV-Serie. Mhm. Was man immer schlecht. Die Regeln von TV sind ein bisschen auf den Kopf gestellt worden von Game of Thrones. Man hat immer eher die Welt, selbst jemand wie du, der die Bücher nicht gelesen hat, glaube ich, eher die Welt hinter der TV-Serie vermutet und gesehen, als einfach eine TV-Serie mit ihren inhärenten Regeln und Begrenzungen. Und das hat sich geändert.
Warum ist das eigentlich so auseinandergegangen?
Weil er ist nicht nachgekommen. Also er wollte ja mindestens noch 2 Bücher schreiben, an einem sitzt er angeblich. Und es sind nicht hinterhergekommen, hinter der Serie. Das wusste man am Anfang nicht, weil man dachte, als die angefangen haben, war der ja quasi schon bei, also wartete man ja schon auf Buch 6. Ne? Mhm. Und dann dachte, das kommt sicher bald raus. Und bis man dann soweit ist, hat der quasi die Serie locker vollendet.
Ja.
Aber ich glaube, er hat ein bisschen Panik bekommen auch.
Mhm.
Und der Druck war auch zu groß.
Ich habe gestern gelesen, dass Paul Maar, der Autor von Sams, sagt, als junger Mann hätte er auch noch so 10-12 Seiten am Tag geschrieben. Jetzt geht er, glaube ich, auf die 70 zu. Jetzt schafft er höchstens noch 5 Seiten am Tag und die müsste er 3-mal korrigieren. Wie alt ist denn John R. Martin?
Der ist 68.
Lustig, sieht eigentlich ein bisschen so aus. Der hat so was Maritimes, finde ich. Der sieht so aus wie so ein alter Seebär.
Aber du, ich bin 43 und schaffe noch nicht mal und schaffe auch nur 4 Seiten am Tag.
Tja. Na gut, aber das hat noch andere Gründe. Du hast ja nicht den ganzen Tag Zeit.
Ja. Er hat jetzt die letzte, er wurde missverstanden, als er gesagt hat, er guckt gerade nicht. Er schreibt so viel an dem Buch. Aber ich finde jetzt.
Er guckt gerade die Serie nicht, oder was?
Ach. Aber jetzt, wo ihm quasi so viel quasi von Schultern genommen ist oder bald wird, dann. Er hat eigentlich die Möglichkeit, alles, was jetzt ein bisschen so schief lief, er ist eigentlich so ein bisschen auch der Gewinner, weil er kann das jetzt Ganze so anfüllen mit Textur und Details und Hintergrundgeschichte und vielleicht auch nochmal Sachen plausibler und besser machen. Er kann einfach jetzt praktisch das Ende nochmal anders schreiben, sodass sein Buch noch einen extremen Mehrwert bekommt. Seine beiden folgenden oder 3 oder 4, wie viel es noch werden, einen extremen Mehrwert bekommen werden.
Aber wird er sich denn irgendwie vom Plot her auch ein bisschen nach dem richten, was wir jetzt in der 7. Staffel gesehen haben? Nein.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, der hat den im Grunde genommen schon Benioff und Weiss ein Outline gegeben dafür, wie es weitergehen müsste. Okay. Also es wird so eine Mischung sein. Mhm. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf die Bücher bekommen. Also das ist ein guter Nebeneffekt. Wusstest du übrigens, dass HBO offiziell gerade an 5 verschiedenen Spin-Off-Ideen zu Game of Thrones sitzt?
Sag mir jetzt hier schnell, ganz 5 Spin-Off-Ideen für Game of Thrones entwickeln wir jetzt. Was würdest du gerne sehen wollen?
Ach Gott, also das gibt ja...
Eine reine Drachenserie?
Nee, es gibt ja so eine Prequel, also es gibt so Prequel-Romane von George R. Martin, die heißen Aegg, der eine heißt Aegg, das ist quasi ein junger Targaryen-Prinz.
Okay, das will man sehen.
Aegg and, warte mal, George R. Martin, ich habe die gelesen. Die sind super, die haben mir sehr gut gefallen. Die sind so ein bisschen leichter zu konsumieren.
Okay.
Da erfährt man viel... Duncan Aegg, genau. Der Hedge Knight, der Ritter der Hecke, ist quasi Duncan, Sir Duncan, und Egg ist quasi ein junger Targaryen, den er als betreuender Ritter so begleitet, und die erleben, okay, ist ein Junge, so ein frecher Junge, und das ist super, das gefällt mir hervorragend, das würde ich wahnsinnig gern sehen. Das spielt alles vor Robert's Rebellion und so nach der Blackfyre Rebellion. Eine ganz tolle Welt, die da beschrieben wird. Gefällt mir wahnsinnig gut. Also das würde ich sehr gerne sehen. Ansonsten, ehrlich gesagt, würde mich Robert's Rebellion natürlich interessieren.
Klar.
Sonst, so viel will ich sonst...
So ein Schlachtending, ja, genau.
So viel will ich sonst gar nicht sehen, ehrlich gesagt.
Sonst, es ist schon alles sehr in den ersten Folgen. Ja.
Mir reicht auch, ehrlich gesagt, ein Spin-off. Also ich möchte nicht 5 entwickelt haben. Mhm. Ich meine, vielleicht entwickelt man 5, um sich dann für 1 zu entscheiden. Ich guck mal, was auf giga.de...
Oh Gott, ja, da steht's.
Die Nachricht ist echt schon alt, ne? Ich will mal gucken, ob ich da eine neue finde.
Gut, dass sie 5 Ideen entwickeln, muss jetzt nicht heißen, dass sie 5 machen, aber...
Ja, okay, aber ich glaube, da ist noch nichts Konkretes da jetzt, was es sein wird. Ja. Gut, wir werden ein bisschen warten müssen. Kann 1,5 bis 2 Jahre dauern, ne? Mhm. Und ja, bei aller Kritik, die wir hatten, das ist natürlich doch ein gutes Ritual.
Ich versuche noch eine Rolle zu kriegen.
Ja, jetzt hast du
ja
Zeit.
Ja, ich setze meine Londoner Agentur darauf an. Ich gehe zu jedem Casting. Ja, ich stehe auch als Anzalit in der 3. Reihe.
Da kannst du uns ja beantworten.
Wie lange stehen die eigentlich dann da rum?
Ja.
Stehen die also mindestens den ganzen Tag darum, werden die da drin verhandeln?
Ja gut, aber das ist ihre leichteste Übung, rumstehen.
Die haben alle Urobeutel, da muss keiner mal austreten aus der Reihe. Und nein, wenn sie aussehen wie Ken.
Das kannst du uns ja dann sagen, wenn du als Anzalit antrittst dann, in der letzten Staffel.
Ich poste dann Fotos. Ja.
Wie könnte man diese Sendung besser beschließen? Das war Pass of the Brenner. Schön, dass ihr uns zugehört habt über 7 Folgen, ne?
Aber mal kurz wieder 7 Folgen gemacht. Naja gut, manche gemischt, manche, die letzten beiden standen für sich.
Und seid dabei, wenn wir demnächst alle alten Wetten, dass Folgen, angefangen mit Frank Elstner, bis hin zu...
Das machen wir. Gibt es das auf DVD?
Ja, das müssen wir jetzt mal überlegen.
Das googeln wir jetzt gleich. Die riesen DVD-Box Wetten, dass.
Da kommt so eine da kommt ein Lastwagen, ne? Tschüss.